Heute geht es in die dritte Runde im Gespräch mit Franz Reif, Vorstand der Sparkasse der Stadt Amstetten in Österreich. Wir widmen uns heute ein paar Erfolgsgeheimnissen seiner langjährigen Karriere. Er lässt uns teilhaben an seinen Führungserfahrungen, wie das Leben im C-Level insbesondere als Vorstand wirklich ist. Ein echter Erfahrungsbericht. Erstens die unterschiedlichen Rollen als Führungskraft im Rückblick. Was waren die größten Herausforderungen? Wie hat er sie gelöst? Zweitens, wie baut man ein gesundes und stabiles Fundament mit seinen Mitarbeitern auf und warum ist das wichtig? Drittens, der eklatante Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Viertens, Insider-Tipps vom Vorstand Franz Reif an erfolgreiche C-Levels und die, die es werden wollen. In dieser Folge werden Sie die wesentlichen Erfolgskriterien erhalten, die es Ihnen möglich machen, ganz an die Spitze zu kommen und Ihre Träume zu verwirklichen.
Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken.
Sie können sich noch an Franz Reif, Vorstandsmitglied, erinnern. In Folge 81 berichtete er über seinen Einstieg als erfahrener Vorstand im neuen Unternehmen. In Folge 82 ging es darum, wie es ihm gelingt, anstehende Veränderungen umzusetzen. Und wenn Sie die Folge verpasst haben oder mehr zu dem Thema hören wollen, dann hören Sie bitte unbedingt mal in die Folgen 81 und 82 rein. Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo-Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger-blog.de. Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, die Ihnen den Führungsalltag leichter machen. Den Link finden Sie auch in den Shownotes. So, lange genug gequatscht. Sie sind sicherlich schon ganz gespannt, wie es mit Herrn Reif weitergeht. Starten wir los in die dritte Runde mit einem weiteren neuen Schwerpunkt.
Müssen wir, und davon gehe ich aus, dass es auf diesem Weg auch Einschläge geben wird, unerwartete Einschläge externer Natur, interner Natur, mit denen werden wir umgehen müssen, um nicht vom Ziel abzukommen. Wir wollen an diesem Ziel festhalten.
Genau. Also wenn ich Ihnen so zuhöre, es gibt, glaube ich, so einen Spruch, Gewinner erkennst du immer am Start. Und habe ich mal gehört, ja. Ich glaube, mit dem, was Sie gerade gemacht haben, haben Sie einen verdammt guten Start oder ein sehr, sehr gutes, stabiles Fundament hingelegt. Würden Sie das auch so sehen?
Ich glaube schon, ja. Also es ist natürlich immer die Frage Selbsteinschätzung und Fremdeinschätzung. Aber ich glaube, wir haben einen guten Job gemacht. Und ich für mich persönlich, wenn ich für mich persönlich, jetzt wirklich ich persönlich mir die letzten vier Monate ansehe, denke, ist mir vieles gut gelungen, glaube ich. Ja? Und ich bin nicht leicht jemand, der sagt, hurra, huhu, ich klopfe mir auf die Schulter. Aber wenn man sagt, jetzt bin ich vier Monate da, ist viel gelungen und viel umgesetzt worden. Ein Kollege hat mir gesagt, ein sehr nettes Kompliment, er hat gesagt, du, ich glaube, wenn wir das so jetzt reden, du bist schon 10 Jahre da, dabei bist du erst 4 Monate da. Ja? Und das habe ich sehr schönes Kompliment gefunden. Ja?
Das ist würde ich auch sagen, ist ein Kompliment in die Richtung, du bist ein Teil von der Gruppe, ne? Und kein Fremdkörper mehr, ne? Was nicht heißt, jetzt ist er so integriert, jetzt bewegen wir nichts mehr, sondern ich nehme Sie auch so wahr, dass Sie nicht, Sie sind jetzt nicht so ein Trommelbär in dem Sinne, der sich selbst beweihräuchert. Und Sie haben ja vorhin auch nicht nur erzählt, was Sie gemacht haben, sondern welche Reaktionen es gab. Und da höre ich sehr häufig und sehr gerne hin, denn daran kann man eigentlich, oder es ist zumindest meine Idee, da kann man immer relativ gut ablesen, ist denn die Idee oder die Absicht, die jemand hatte, ist die denn im Umfeld angekommen? Und für mich hörte sich das alles ziemlich stimmig an. Nicht einfach, wir haben auch gar nicht darüber gesprochen, dass es einfach ist, aber in sich stimmig. Und wenn ich Ihnen so zuhöre, und Sie können gleich mal gucken, ob Sie das auch so sehen, ist die Basis gelegt tatsächlich mit dem persönlichen Kennenlernen auf der menschlichen Ebene mit den Leuten, und zwar total schnell.
Dann dass sie sich sehr grün sind mit dem Vorstandskollegen und sich ergänzen. Also sprich in die gleiche Richtung denken, aber vom Typ her sehr anders sind. Und dann die Mannschaft eingebunden und dann haben sie im Nebensatz erwähnt Quick Wins geschaffen, was den Leuten ja auch das Gefühl gibt, ey, der bewegt was, der tut was oder der setzt sich für mich ein und ich sehe hier kleine Ergebnisse. Und dann eben in den 3 Monaten vor der Sommerpause die Mitarbeiterversammlung. Das würde ich so, ist wie so eine Perlenkette, hört sich das für mich an. Was im Nachhinein hört, erzählt sich das immer leicht, ne? aber ich hatte vor kurzem noch ein Interview, der sagte, ja, worauf sollte man denn achten, so in den ersten Tagen als C-Level, sollte ich unbedingt mit den Leuten reden. Sagte, ja, das ist doch kalter Kaffee, das macht doch jeder. Sagte ich, nee, eben nicht. Eben nicht, ne?
Ja, ich glaube, es macht nicht jeder. Und ich glaube, es hängt auch davon ab, wie man es macht. Weil wir dürfen alle nicht vergessen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen das größte Kapital ist, das ein Unternehmen hat. Und mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen sehr früh zu lernen, zu reden, wenn man in eine Organisation hineinkommt, hat das mit Führungsarbeit zu tun. Und Führungsarbeit ist für mich einer der ganz wichtigen Bestandteile für den Erfolg eines Unternehmens. Natürlich, Fachlichkeit und fachliche Exzellenz und so weiter muss da sein. Aber wenn es gelingt, in der Führungsarbeit das zu vermitteln, wofür man steht, glaube ich, dann kann man eine Organisation mitnehmen.
Ja, sonst kriegen sie echt ein Problem. Also durch die Bank weg, das ist natürlich jetzt so subjektiv meine Meinung oder auch aus den Erfahrung aus der Arbeit mit vielen anderen. Viele Leute denken als allererstes, ich muss fachlich top sein, egal auf welcher Ebene. Und ich sage immer, wenn ich Führungskraft bin, Sie haben es in einem unserer Interviews mal gesagt, ich mag Menschen. Und ich sage, ja, und wenn ich Führungskraft bin, ist zumindest meine Meinung, ist das die Voraussetzung Nummer 1. Und ich habe einen Führungsjob. Und das heißt, Menschen auf eine Reise mitnehmen.
Ja, genau.
Na? Und wenn man so ein paar Statistiken sieht, was gerade so die größten Herausforderungen von Persönlichkeiten auf C-Level ist, dann ist es fast immer das Führungsthema. Und es wird aber unterschätzt, weil die meisten Leute sagen, ja, führen mache ich ja schon ganz lange, das kann ich ja. Und sagte ich, nee, das ist aber auf C-Level nochmal ein bisschen anders. Beziehungsweise, das war jetzt ein Kommentar von mir, das würde ich natürlich total gerne zurückspielen, weil sie sind ja ewig lange Führungskraft. Ich glaube, Sie haben als Mitarbeiter auch gestartet. Ne? Sie sind nicht gleich als Führungskraft reingegangen. Waren viele Jahre Bereichsleiter in 3 unterschiedlichen Kreditinstituten, dann auch den Sprung in C-Level. Was würden Sie sagen, jetzt mal aus der Führungsrolle, was sind da so Ihre größten Herausforderungen gewesen? Oder vielleicht auch die Unterschiede in den einzelnen Ebenen?
Natürlich bin ich als Mitarbeiter in einem Unternehmen gestartet und kam dann relativ rasch in meine erste Führungsrolle. Ein kleines Team von 5, 6 Mitarbeitern. Das Interessante daran war, also ich war wahnsinnig stolz und habe mich gefreut und so. Und das Verrückte daran war, dass es aber niemand gewusst hat, außer mein Chef und ich. Ja? Und er hat mir kommentiert, ja, jetzt bist du dann Gruppenleiter von dem und dem Team. Und dann kam ich eines Morgens dann zu dem Team und sage, ja, stell mich vor. Und die schauen mich alle an und sagen, aha. Und ich war noch irgendwie so knapp über Mitte, also Ende 20 oder so. Und die waren, nehmen wir es mal so, alle deutlich erfahrener wie ich. Ja? Und die haben alle groß angeschaut und denke, aha, super. Ich habe gesagt, wenn ich einmal in die Situation komme, dass ich selbst jemanden in eine Führungsrolle, Führungskraftrolle begleiten darf, dann möchte ich das ganz anders machen. Ja? Und das ist schon für mich die erste Herausforderung beim Führen, Kommunikation. Kommunikation ist super wichtig. Man muss mit den Menschen reden. Das nächste habe ich heute schon mehrmals gesagt, Klarheit ist wichtig. Man muss ein Team sagen können, wer ist die Führungskraft. Jeder im Team muss muss wissen, wofür er steht, was er zu tun hat. Und natürlich, ich glaube, als Führungskraft sollte man das vorleben, was man von seinem Team erwartet. Und ich kann nicht von einem
Ja.
Team verlangen, ich kann nicht leistungsorientieren zum Beispiel verlangen und dann jedes Mal um 3 Uhr am Nachmittag nach Hause gehen oder nie erreichbar zu sein. Kann ich nicht verlangen, sondern das, was ich gerne erreichen will mit einem Team, muss ich als Führungskraft vorleben. Und das sind so die grundsätzlichen Themen oder Herausforderungen. Und dann, wenn man sich so von der ersten Führungsebene, Gruppenleiter bis hin auf zum C-Level bewegt, merkt man sehr rasch, früher als Mitglied eines Teams ist man in der Kaffeeküche dabei und dann ist man bei Flurfunk dabei und alles dabei. Wenn man dann so ein kleines Podestchen hochgehoben wird und ist dann Führungskraft, dann ist man auf einmal nicht mehr dabei. Dann wird es still in
Ja.
der Kaffeeküche und mit dem, das ist überraschend. Ist nicht überraschend, einerseits, andererseits in der Situation ist es überraschend, weil insbesondere wenn man aus demselben Team noch kommt und dann ein Podest hochgehoben wird, denkt man, warum reden die jetzt auf einmal nicht mehr mit mir?
Ne, und vor allen Dingen, wenn einem es vorher keiner gesagt hat, ne? Also also meistens ist dann ja so der erste Gedanke, ne, wenn die nicht mehr mit mir reden, dann muss ich ja was falsch gemacht haben. Und ich versuche meinen Leuten zu sagen, naja, eigentlich ist es ein Zeichen, dass sie dich respektieren als Führungskraft. Also es ist genau das Gegenteil. Wie lange haben sie gebraucht, um zu der Erkenntnis zu kommen?
Ja, ich bin Gott sei Dank relativ rasch zu dieser Erkenntnis gekommen, weil ich wollte eigentlich Personalentwickler werden, habe ja auf der Universität auch Personalentwicklung irgendwie spezielle BWL auch gehabt. Und da habe ich vielleicht ein bisschen eine Affinität gehabt und habe dann auch viel in Führungskräfteausbildung investieren dürfen. Also ich habe relativ rasch das verstanden. Trotzdem ist es ein Gefühl geblieben in der ersten Zeit, wo ich sage, ist es logisch, dass es so ist, aber es ist mir nicht angenehm. Ja?
Ja.
Das ist dann natürlich, geht dann über die Zeit weg und wenn man dann irgendwann mal dann Abteilungsleiter, Bereichsleiter oder gar Vorstand wird, stellt man fest, mit jedem Stück wird man ein Stück noch einsamer. Das ist einerseits auch gut so, weil man kann nicht alles mit der Organisation teilen für den Bereich, dem man verantwortlich ist. Das kann man nicht alles teilen. Das gehört, ist Teil der Job Description. Andererseits dann auf C-Level angekommen zu sein, ich dachte immer, ich habe viele Jahre sehr eng mit Vorständen in großen Häusern zusammengearbeitet und dachte mir naiv, ja, aber so eine große Veränderung wird das nicht sein, wenn ich den nächsten Schritt noch machen kann oder darf. Weil ich bin eh schon
Super.
so nah dran, ja, und es kann so nicht mehr viel schwieriger sein. Und es war dann doch schwieriger, nicht auf der fachlichen Ebene, weil die hat man ohnehin schon gehabt oder habe ich schon gehabt. Aber dann so auf der Ebene der Zusammenarbeit mit Vorstandskollegen, wer ist wie, wer steht für was, wie ist das Netzwerk im Unternehmen, wie handeln die, auf einmal handelt man als Geschäftsführer eines Unternehmens. Das sind alles Themen, die dann doch natürlich zu bewältigen sind, überhaupt kein Thema, aber doch etwas überraschend waren zu Beginn.
Absolut. Es ist eigentlich wie fast wie bei der ersten Führungsrolle. Redet keiner mehr mit mir und ich denke, ich habe was falsch gemacht. Und jetzt, ich fand das eben ganz spannend, dass Sie sagten, so viel Überraschung kann es ja gar nicht mehr geben. Außerdem habe ich mit den Leuten ja zu tun. Ich kenne das alles. Schwupps sind sie in der Vorstands- oder in der C-Level-Rolle und die Welt ist anders.
Genau.
Und war das ganz häufig ist dann so der Reflex, dass ich erstmal das tue, mit dem ich früher Erfolg hatte. Nur meistens macht man dann die Erfahrung, ah, da hatte ich an der Ebene drunter Erfolg, aber jetzt geht's um was anderes.
Ja, also das muss man schnell oder ja, muss man schnell lernen und ich denke, das habe ich auch lernen müssen, weil eine Organisation ist ja intelligent, ja, weil dann springt jemand in diese Vorstandsrolle oder C-Level hinauf und was passiert dann in der Organisation? Da gibt es dann findige Kollegen und Kolleginnen, die dann klassisch das Prinzip Rückdelegation betreiben. Die sagen, nö, Ja, das hast doch du, kannst doch du erledigen. Ja? Und warum? Weil man diese Themen fachlich in der Vergangenheit alle abgedeckt hat. Jetzt steht man ein
Ja.
Level drüber und muss dann sagen, nein, das ist nicht mehr mein Job, sondern das machst schon du. Und warum das passiert in einer Organisation, da habe ich nur Vermutungen. Aber einerseits kann das natürlich passieren, dieses Thema Rückdelegation mal zu checken, wie ist denn der Neue in dieser neuen Rolle? Wie verhält er sich denn da? Oder es passiert aus einem Stück Bequemlichkeit zu sagen, ja, das hat er in der Vergangenheit auch bis dato immer fachlich entschieden und das will er doch jetzt auch noch tun. Aber
Ich glaube, beides ist machbar, ne? Und ich glaube aber auch, wenn ich gerade so diesen Rollenwechsel mache und merke, dass, es ist doch ein bisschen anders, als ich das dachte, dann bin ich ja unsicher. Und dann bin ich automatisch, suche ich Sicherheit. Und das heißt, ich glaube, es ist dann relativ naheliegend, dass ich auch ganz leicht die Rückdelegation annehme, weil ich mich in dem Fachlichen sicher fühle und irgendwie will ich ja noch Punkte sammeln. Dann, Sie haben vorhin das so schön gesagt, im Kopf, in der Logik ist das ja klar, aber bis ich das, ich sag mal, verstoffwechselt habe, ist ja schon wieder Zeit vergangen, ne? Und das heißt, es ist hier ein ganz bewusster Entscheidungsprozess. Halt, stopp! Ich kriege hier einen Affen auf die Schulter. Nein, das ist gar nicht mehr meine Verantwortung. Jetzt muss ich das wieder zurückpacken, weil ich bin in einer anderen Rolle. Und das heißt nichts damit zu tun, dass Sie jetzt arrogant, großkotzig oder dominant sind oder sich für was Besseres halten. Nein, sie sind in einer anderen Rolle. Aber wir reden da jetzt locker drüber. Wenn man in der Situation drin ist, sieht die Welt ein bisschen anders aus, ne?
absolut, aber ich glaube auch, dass das Thema Rückdelegation nicht nur ein Thema auf C-Level ist, sondern das hat man in jeder Rolle als Führungskraft, wenn man aus einem
Ja.
Expertenteam rauskommt. Ich habe sowas vor gefühlten 100 Jahren erlebt. Ich kam in einer der Vorgängerbanken als einer aus einem Team in eine Führungsrolle und hatte dort eine spezielle Aufgabe, irgendein System zu implementieren. Die habe ich dann jemanden anderen in dem Team übertragen. Und der kam natürlich zu mir und sagt, wie mache ich das jetzt und so. Und hätte mich fast so erwischt, quasi zu sagen, ja, dann gib's mir, dann mache ich schnell. Aber diese Versuchung habe ich widerstanden. Und es war ein großartiger
Super.
Lernprozess, zu sagen, nee, ich gebe dir mehr Zeit, das machst du jetzt bitte selber. Obwohl ich selber schneller gekonnt hätte, was klar ist, weil ich Jahre daran gearbeitet habe.
Ja. Ist ja super. Vielleicht haben Sie noch so ein paar Hindernisse oder Herausforderungen, die Sie bei dem Rollenwechsel jeweils mitgekriegt haben. Also eins ist jetzt Rückdelegation, was über alle Führungsebenen geht, aber vielleicht ein paar typische im Bereichsleiter-Level. Paar typische im C-Level und ich wäre ja total, würde gern Mäuschen spielen. Wie haben Sie die gelöst?
Ja, ich glaube, es sind fast auf jedem Level ähnliche Themen, die passieren. Natürlich dann, je höher es geht, desto ausgeprägt. Aber es geht dann natürlich auch um Positionskämpfe in einem Unternehmen. Es geht um, wie stellt sich jemand im Unternehmen dar? Ist es nur, um seine eigene Entwicklung sozusagen zu fördern und um einen nächsten Schritt zu machen? Oder agiert er immer im Best Interest of the Company, wo er sagt, okay, ich stelle mein Tun wirklich dem Unternehmensziel hintan, sozusagen, oder unterstütze das Unternehmensziel. Solche Themen gibt es auf jedem Level und natürlich auf Vorstandsebene ist das ein ganz schwieriges Thema, insbesondere wenn man das erste Mal in seine Rolle kommt. Dann weiß man nicht, wie agieren die Kollegen. Wie sind die schon miteinander vernetzt? Da möchte man ja nichts falsch machen, etc. Und das ist ganz schwierig. Und ich glaube, da gibt es kein richtig und kein falsch. Da trifft man Entscheidungen unter Unsicherheit. Man muss sich für einen Weg entscheiden, mit dem man persönlich gut umgehen kann. Aber eine absolute Wahrheit oder eine Betriebsanleitung für so etwas gibt es nicht.
Fällt Ihnen vielleicht eine, ich nehme ein Stichwort raus, Entscheidung treffen unter Unsicherheit, finde ich ein ganz, ganz wichtiges, extrem unterschätztes Thema. Fällt Ihnen vielleicht eine konkrete Situation ein und wie Sie da rausgekommen sind oder wie Sie damit umgegangen sind?
Ja, also
Kann ruhig eine kleine sein.
Ja, so, da fallen mir einige ein, aber zum Beispiel eine ganz am Anfang meiner Berufslaufbahn, da war ich Geld- und Devisenhändler und der Chefhändler geht in die Mittagspause und sagt, naja, Franz, jetzt magst du diese Position, das waren Dollar Peseten, waren das, ja, Kassahandel. Ja, und dann kommt eine Anfrage von einer anderen Bank und ich musste erstmals ganz alleine entscheiden, weil der Chefhändler nicht da war. Und habe entschieden, habe einen Fehler gemacht und da kriegt man Schweißausbrüche und niemand, der am Handelstisch gesessen ist, kann das nachvollziehen, wenn man auf einmal eine falsche Handelsposition auf dem Buch hat. Ja, wie ich rausgekommen bin, ja, geradeaus, sofort kommuniziert, gesagt, ja, ist passiert und wird mir nicht mehr passieren.
Super. Ein schönes Beispiel für unter der Überschrift Fehlerkultur.
Absolut, ja, absolut, ja.
Ne, und eigentlich passt es ja, darf man Klarheit zu Ihrem Lebensmotto hochstilisieren? Also, weil ich höre das ziemlich häufig, dass Ihnen Klarheit so wichtig ist und auch da haben Sie das eingesetzt.
Ja, also ist mir wahnsinnig wichtig, ist mir wahnsinnig wichtig. Mit Klarheit ist auch viel verbunden. Also das heißt, mit Klarheit ist auch authentisch sein, ehrlich sein, empathisch sein verbunden. Also ist für mich nicht nur die nackte logische Wahrheit, sondern da gehören viele, viele Dinge dazu. Wenn man auch in schwierigen Situationen Klarheit hat, kann man sich orientieren und kann Strategien erarbeiten, Möglichkeiten arbeiten, wie man aus einer schlechten Situation wieder rauskommt oder eine gute Situation noch besser macht, etc. Ja?
Ja, Sie können vor allen Dingen einen Weg finden.
Ja, genau.
Ne? Weil Sie hängen ja nicht im Suft, sondern Sie haben ja da eine klare Linie vor sich. Und ich glaube, mit der Art und Weise lernen Sie auch sehr schnell Ihr Umfeld kennen. Also es wird Leute geben, die mit dieser Klarheit gut klarkommen und das können dann richtig gute Buddies für Sie sein. Dann werden Sie ganz viel bewegen können. Und ich mache immer wieder die Erfahrung, es gibt tatsächlich ein paar Menschen, die mit Klarheit nicht gut klarkommen. Das sind aber zumindest in meiner Erfahrung sehr häufig Leute, die auch eigene Hidden Agenden haben. Das heißt, damit die ihr Spiel umsetzen können, tun die so ziemlich alles, um Klarheit zu verhindern. Und das sind aber mit Sicherheit nicht ihre besten Freunde.
Ja, ganz sicher nicht, ja. Ja.
Herr Reif, haben Sie ein Erfolgsgeheimnis? Falls ja, was ist das?
Erfolgsgeheimnis, das klingt immer so pathetisch. Ich weiß nicht, ob es ein Erfolgsgeheimnis ist. Ich glaube, es sind viele Puzzlesteine. Es sind viele Puzzlesteine. Das eine ist, ich glaube, wichtig ist, dass man einen Job gerne macht, dass man Spaß am Job hat. Also auch bei, und der kann nicht jeden Tag Spaß machen, das ist auch klar, aber in der Grundtendenz oder im gesamten großen Ganzen muss es Spaß und Freude machen, einen Job zu machen. Also das ist für mich ganz wichtig. Klarheit haben wir eh schon gesagt, ist wichtig.
Klar.
Für mich ist ganz wichtig, Menschen sind mir wichtig, das heißt, ich versuche, oder ich glaube, dass ich ziemlich authentisch bin. Was authentisch sein und authentisch bleiben über die Zeit. Also das ist auch ein großer Punkt, weil wenn man einen Weg geht im Berufsleben, könnte es sein, dass man an einen Punkt kommt, wo man sich verbiegen lassen muss. Ja, und das ist für mich nicht authentisch. Ja, und das für mich oder die größte Herausforderung ist, dass es zwischen einem privaten Menschen und einem beruflichen Menschen gar nicht so viele Unterschiede geben muss in seiner Persönlichkeit.
Genau, die Rollen sind unterschiedlich, aber die Person ist die gleiche.
Richtig, genauso wollte ich sagen. Die Rollen sind unterschiedlich, aber die Persönlichkeit sollte eigentlich identisch sein. Und wenn man dieses authentisch sein ausstrahlen kann, denke ich, trägt das schon zum Erfolg bei. Und mit Menschen reden und Kommunikation ist wichtig. Ich schaue wahnsinnig gern in die Augen von Menschen oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil in den Augen kann man wahnsinnig viel ablesen. Und die glänzende Augen von motivierten Mitarbeitern, die erkennt man. Die erkennt man. Da weiß man, dass man die dabei hat und die ziehen dann mit einem an einem Strang. Ja.
Ja. Ich kann mich erinnern, in unserem allerersten Gespräch, es war, glaube ich, Ihr zweiter Satz, Hast du gesagt, ich sehe immer zu, dass ich einen Job mache und mich nicht verbiege. Sobald ich in die Situation gekommen wäre, dass ich mich verbiegen muss, das haben sie nicht gesagt, aber unausgesprochen gesagt, hätten sie diesen Job nicht mehr gemacht. Und es hat mich, also dieses Nicht-Verbiegen aus dem Mund eines Vorstandes, hat mich nur begeistert.
Vielen Dank. Dankeschön.
Ja. Das freut mich. Nee, wirklich, weil ich sehe das absolut genauso wie Sie. Und das heißt ja nicht, dass ich immer wie so eine mit einer Hauruck-Aktion oder mit einer Axt durch den Wald laufen muss. Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Aber ich erlebe, dass ganz viele Menschen glauben, insbesondere wenn sie an die Spitze kommen, sie müssten ein anderer werden oder eben sich verbiegen, um eine Chance zu haben, erfolgreich zu sein. Und ich finde es total toll, dass Sie das als Ihr Erfolgsgeheimnis zeigen, weil ich sage auch in meiner eigenen Biografie, genau das Gegenteil ist der Fall. Ne? Je klarer und je echter ich bin und lerne meinetwegen auf der Klaviatur zu spielen oder auch lerne natürlich die Geheimnisse meiner Rolle kennenzulernen und auch mit unterschiedlichen Charakteren umzugehen, das darf ich lernen. Aber das hat nichts mit Verbiegen zu tun. Weil ich habe aus meiner Sicht, ab dem Moment, wo ich anfange, mich zu verbiegen, habe ich keine Ausstrahlung mehr. Wie sehen Sie das?
Ja, das sehe ich ganz genauso. Es ist faszinierend zu sehen, wenn man quasi zu einem Team kommt, wenn man mit Leuten redet, wenn man Mitarbeiterveranstaltungen macht und man merkt sofort, als Vortragender hat man Kontakt zu den Menschen oder hat man nicht. Das merkt man binnen 30 Sekunden, binnen einer Minute sieht man das in den Augen.
Ja.
Und wenn das gelingt, dann ist viel passiert und ich würde unterstellen, dass mir das recht gut gelingt. Ja.
Ich glaube, das war bei unserem ersten Zufallsgespräch, war das schon nach 30 Sekunden so. Da, ne? haben wir uns so die Bälle zugeworfen, dass wir so nach 2 Minuten das Gefühl hatten, wir kennen uns schon ganz lang. Ne? Ja, genau. Sie haben vorhin gesagt, je höher ich komme, umso einsamer werde ich schon. Das bringt einfach die Rolle und die Position mit sich. Mit wem tauschen Sie sich denn aus? Und wenn ja, über welche Themen?
Ja, natürlich. Ich glaube, es ist immer themenspezifisch. Einerseits sind es Führungssituationen oder sind fachliche Situationen. Bei den fachlichen Themen ist es natürlich gilt immer das Bankgeheimnis, das ist eh ganz klar. Aber natürlich, hier bin ich in der vorzüglichen Situation jetzt, in meinem jetzigen Arbeitgeber, kann ich mit meinen Vorstandskollegen mich extrem gut austauschen. Das ist extrem gut. Es ist super, ist nicht selbstverständlich, muss man sagen, ist nicht selbstverständlich. Ja. Dann habe ich natürlich einen ganz engen Freundeskreis. Das sind eine Handvoll Menschen. Ja, eine Handvoll Menschen, mit denen ich über schwierige Situationen reden kann und mit denen ich mich austauschen kann, die mich auch challengen, wo ich mich auch challengen lasse, etc. Das ist der zweite Kreis. Und der dritte Kreis ist meine Familie. Ja? Also mit meiner Gattin kann über viele, natürlich nicht über die fachlichen Themen, aber über Verhaltensthemen, Führungsthemen, solche Sachen reden. Und mittlerweile bin ich in der ausgezeichneten Situation, auch mit meinen erwachsenen Kindern, die schon voll berufstätig sind, über solche Themen sprechen zu können. Und die tun das auch mit mir, ja. Die tun das auch mit mir, ja. Das ist auch schön ist, ja.
Da sind Sie quasi Mentor für Ihre Kinder. Und die sagen wahrscheinlich manchmal, ey, Papa, das ist ja voll oldschool, das macht man heute anders.
Ja, das sind dann tolle Gespräche natürlich, ja.
Ja, das glaube ich. Weil ich vermute mal, wenn Ihre Frau wird ja aus einem ähnlichen Holz geschnitzt sein wie Sie, dass in der ganzen Familie diese Klarheit, diese Offenheit und diese Echtheit wichtig ist. Und dann können Sie natürlich auch über Moden und so weiter reden, aber die Grundlinie bleibt gleich.
Ja, absolut, ja. Na? Absolut, ja.
Sehr schön. Herr Reif, ich könnte jetzt noch die nächste Runde wieder einleiten, mit Ihnen zu sprechen. Ich würde aber trotzdem gerne zum Abschluss kommen und dann unsere Zuhörer sind ja die C-Levels, die es schon sind oder die auf dem Sprung dorthin sind. Wenn möchten Sie denen 1, 2, 3, 4 Tipps mitgeben aus Ihrer jahrelangen Berufserfahrung?
Ja, ich würde es vielleicht nicht Tipps oder vielleicht Denkanstöße, was auch immer nennen. Und ich glaube, eines der, wenn man sich in einem Berufsweg befindet, der wichtigste Baustein ist, dass man, glaube ich, Spaß im Job hat, wirklich Freude an der Arbeit hat. Ja? Dass man nicht geprügelt, geknechtet jeden Tag ins Büro oder wo immer, in welchen Job man geht, sondern es wird immer gute und schlechte Tage geben, aber insgesamt muss es gut passen. Das, denke ich, ist ganz wichtig. Weil wenn man das hat, überträgt sich das auf sein Umfeld und auch auf sein privates Umfeld. Was wichtig ist, Sie haben das heute gesagt, ich habe es implizit gesagt, keine Spiele spielen. Ja? Ehrlich, mit offenen Karten, authentisch sein, auch empathisch sein. Das heißt, spüren, wie es Mitarbeitern geht, antizipieren, was ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin bewegen könnte. Und ein wichtiger Punkt, den ich wirklich gern mitgeben würde, ist Mitarbeiter fordern und auch fördern. Aha. Fordern im Sinn von, es kann ja die Kategorie Mitarbeiter geben, die wollen, aber können nicht. Denen fehlt das Skillset und der sollte man sich annehmen, die sollte man ausbilden, weiterentwickeln. Dann gibt es das andere Bild, die wollen nicht oder noch viel schlimmer, sie können und wollen nicht. Und da kann ich nur den Tipp geben, diesen Mitarbeitern, mit denen muss man ernst reden und ihnen einen anderen Weg aufzeigen, weil das ist nicht gut für ein Unternehmen, weil in einer Organisation immer das Thema Minderleistung dann auftauchen könnte. Wenn mit Menschen, Mitarbeiterinnen ungleich behandelt werden, wenn Minderleistung wirklich toleriert wird und für das sollte kein Platz sein, also fordern, wirklich weiterentwickeln, aber auch fördern. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für mich. Und am Ende.
Ich habe dann gerne das, muss ja gleich ein Beispiel bringen. Ich habe dann gerne das Beispiel von der Apfelkiste. Wenn Sie einen faulen Apfel in der Apfelkiste haben und wenn ich dann meinen Klienten frage, was machst du damit, kommt immer wahrscheinlich bei Ihnen auch sofort die Antwort: Naja, dann nehme ich doch den faulen Apfel aus der Kiste. Und dann sage ich: Warum machst du das? Damit der faule Apfel nicht die gesunden Äpfel ansteckt. Das heißt, um die gesamte Mannschaft oder die gesamte Apfelkiste bei guter Leistung zu halten oder das Team gut zu haben, muss ich den faulen Apfel entfernen. Und ich glaube, das Bild passt ganz gut zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Denn wenn ich den faulen Apfel drin lasse, habe ich bald eine faule Apfelkiste. Und spätestens dann haben Sie ein Problem.
Ja, genau, ja. Also wichtig, fördern, fordern, ganz ein wichtiges Thema. Aha. Dann ist mir noch wichtig, dass trotz aller Empathie, Freundlichkeit, Klarheit, Antizipieren etc. muss es auf C-Level doch eine gewisse Distanz geben, muss es geben, weil derjenige oder diejenige, der auf C-Level angekommen ist, hat natürlich Informationen, die nicht allen zugänglich sein können und dürfen. Und das etwas auf Distanz sein, meine ich nicht jetzt eine klassische Sie-Kultur, sondern da kann man auch per Du miteinander sein, weil man kann auch im Du unangenehme Botschaften auch durchaus, muss man auch wertschätzend anbringen können, da muss man nicht hinter dem Sie verstecken, aber trotzdem eine gewisse Distanz, weil man kann nicht alle Informationen, die man auf Vorstandsebene hat, mit allem und jedem teilen. Und dieser Versuchung muss man ganz einfach auch widerstehen. Ja, zu akzeptieren, dass man jetzt im Moment vielleicht mehr weiß als alle anderen, aber das nicht zu kommunizieren hat. Das ist sicherlich ein Spagat, den man da zu bewältigen hat, aber den muss man halt bewältigen und ja, ich denke, dass das eine der großen Herausforderungen auch auf C-Level ist.
Ja, da würde ich auch sagen, das gehört dann auch zur Rollenbeschreibung.
Genau, ja.
Also natürlich haben Sie dort mehr und andere Informationen als manch andere Leute aus dem Unternehmen. Und sie haben aber auch die Verantwortung, wie sie mit diesen Informationen umgehen. Und ich glaube, nichts ist schlimmer, als wenn sie Informationen, die noch nicht reif sind, bestimmten Menschen zugänglich machen, die damit nicht oder noch nicht umgehen können. Das ist ein Riesenschaden, der da entsteht. Ne?
Richtig, und der ist nicht wieder gut zu machen, ja?
Also überhaupt gar nicht. Ja.
Ja.
Super. Mensch, Herr Ralf, fällt Ihnen noch irgendwas ein, was Sie sagen möchten, was ich noch nicht gefragt habe?
Ja, wahrscheinlich viele Dinge, aber ich denke, für die ersten zwei Sessions reicht es mal. Aber hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht und Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen, ja.
Ja. Fand ich auch, fand es total gut. Gibt es eine Möglichkeit, wie man sie irgendwie erreichen kann? Keine Ahnung, eine Webadresse, LinkedIn-Profil, was ich dann unten in den Shownotes verlinken kann?
Also ich bin auf LinkedIn und Xing bin ich vorhanden. Auf Xing weniger aktiv, auf LinkedIn ein bisschen mehr aktiv.
Herr Ralf, ganz, 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 ganz vielen Dank für dieses echt tolle Gespräch. Und ich bin schon gespannt, was es für Rückmeldungen gibt, weil ich glaube, das war mal ein echter Erfahrungsbericht, wie das Leben im C-Level, im Vorstand wirklich ist, und nicht theoretisch, wie es sein sollte. Ganz, 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 ganz vielen lieben Dank.
Vielen Dank für die Möglichkeit. Dankeschön.
Super. Nun sind wir am Ende der dreiteiligen Interviewreihe mit Herrn Franz Reif, dem Vorstandsmitglied der Sparkasse Amstetten in Österreich. Es war mir eine Freude und Ehre, mit ihm zu sprechen, und ich hoffe, es hat Ihnen mindestens so viel Spaß gemacht wie mir. Kommen wir nun zu Ihnen, sprich der pragmatische und praktische Tipp. Als C-Level machen Sie doch mal folgendes Experiment. Reflektieren Sie einmal ein paar konkrete Situationen aus Ihrem Führungsalltag. In der Theorie ist das alles einfach. Hier geht es um den Lackmustest. Wie läuft es in der konkreten Praxis? An welchen Stellen konnten Sie einfach in der entsprechenden Situation nicht so reagieren, wie Sie es sich gewünscht hätten? Überlegen Sie bitte mal, wo hier der Hase im Pfeffer lag. Überlegen Sie bitte auch, was Ihnen in der konkreten Situation geholfen hätte, damit das Ergebnis besser ausgefallen wäre. Sammeln Sie bitte mal Beispiele, wo Sie zwar bester Absicht waren, aber die Ergebnisse in der Umsetzung dann so überhaupt nicht dazu passten. Haben Sie eine Idee, was Sie hätten besser machen können? Ach, ich könnte jetzt noch stundenlang weitere Reflexionsideen mit Ihnen teilen, aber dann kommen Sie nicht mehr zu den Tätigkeiten, die Ihnen heute noch wichtig sind. Also vertagen wir das auf die nächsten Folgen. Eine Bitte habe ich noch an Sie. Bitte teilen Sie diese Folge, nein, am besten teilen Sie gleich auch die Folgen 81 und 82 auf allen Kanälen und leiten Sie weiter an alle Personen, die für Sie wichtig sind, Kollegen, Mitarbeiter, Freunde. Abonnieren Sie bitte den Podcast, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Ach, und ich würde mich irgendwie total freuen, wenn Sie mir auf iTunes eine Bewertung hinterlassen und in einem Satz, was Ihnen an dem Podcast gefällt. Übrigens, Sie wollen einen Überblick erhalten, was so die Hauptherausforderungen im Führungsalltag sind und wie Sie sie lösen können auf dem Weg ins Top-Management, dann holen Sie sich doch mein aktuelles Buch. Herausforderungen im Führungsalltag, die 24 Führungsthemen für den Weg ins Top-Management. Das ist von Management Buch mit 10 von 10 Punkten bewertet und empfohlen worden. Den Link finden Sie natürlich in den Shownotes. Alle Links zu dieser Folge finden Sie in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze, Ihre Gudrun Happig.